Sie uns denn ab? Das erste Gespräch war doch super. Und er so, ja, das Problem ist, wir haben einfach kein Referenzobjekt. Das heißt, es gibt keine Praxis, die schon mal so gelaufen ist. Es hört sich alles gut und plausibel an, aber Sie müssen Verständnis dafür haben, dass wir kein Risiko eingehen und was Neues machen, was es bisher nie gab. Und das war für uns sehr schockierend. Ne? Und
liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Praxisflüsterer Legenden Podcast. Ich porträtiere interessante Leute aus der dentalen Welt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Mein Name ist Christian Henrici und ich bin Ihr Host. Matthias und Ruben Stelzer sind die Gründer von Aldent. Aldent ist ein deutschlandweiter Zahnklinikverbund, den die Brüder in 2011 gegründet haben. In den Jahren zuvor liefen sie mit einem ausgeklügelten Businessplan von Bank zu Bank und erlitten Absage um Absage, um schlussendlich doch ihr sehr umfangreiches Vorhaben umsetzen zu können. Dieser Mut wurde schlussendlich belohnt. Mittlerweile arbeiten in der Aldent-Familie 100 Zahnärzte bei insgesamt ca. 550 Mitarbeitern in München, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Hamburg und im nächsten Jahr Dresden, Mainz und Wiesbaden. Matthias und Ruben erzählen mir ihre Geschichte, die Hintergründe und erhalten von mir den Titel Die Visionäre. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Ausgabe ist mit den Gründern der Aldent, Matthias und Ruben Stelzner, die ich hier begrüßen darf. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr Zeit für unsere Hörer habt.
Ja, hallo, grüß dich. Schön dabei zu sein.
Ja, hallo, lieben Dank.
Ja, spitze. Jetzt erzählt doch mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ruben, fang du mal an.
Ja, ich bin 41 Jahre alt und wir kommen eigentlich beide aus einer traditionellen Zahnarztfamilie. Ne? Der Opa war schon Zahnarzt, beide Eltern Zahnarzt, Mutter und Vater Zahnarzt. Und wir erleben eigentlich seit Tradition schon diesen schönen Beruf und haben dann letztendlich, ich als Erster, weil ich der ältere Bruder bin, dann Zahnmedizin studiert in Wittenherdecke. Und das war eine sehr schöne Uni, muss man sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, im Nachhinein freue ich mich immer wieder, mich zurückerinnern zu können an die Studienzeit, weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich. Manche empfinden ihr Studium auch nicht so schön. Matthias hat dann 2 Jahre später dort auch angefangen. Letztendlich wollten wir eigentlich auch in die Zahnmedizin gehen. Als ich aber dann fertig geworden bin, war die Zukunft so der Zahnmedizin von vielen düsteren Wolken geprägt. War so die Zeit, wo eigentlich die Freiheiten, die die Zahnärzte ursprünglich hatten, immer mehr weggenommen wurden. Dafür, wofür wir eigentlich mal Zahnmedizin studiert haben, um einfach einen schönen Beruf auszuüben, handwerklich mit Patienten im medizinischen Bereich zu arbeiten. Es wurde immer mehr und mehr an den Rand gedrängt von Bürokratie, steigenden Hygieneanforderungen, immer teuer werdenden Praxen. Und viele haben sehr schlecht darüber geredet, auch im Bekanntenkreis, und dachten, Mensch, jetzt geht's eigentlich mit der Zahnmedizin bergab. Die Krankenkassen zahlen immer weniger, wir müssen immer mehr Kassenleistungen erbringen oder Patienten eigentlich von der Therapie überzeugen, Verkaufsgespräche führen. Das haben wir eigentlich nicht gemacht. Dafür haben wir es eigentlich nicht studiert. Wir wollen eigentlich schöne Zahnmedizin machen. Und das war so ein bisschen demotivierend. Und deswegen haben wir überlegt, Mensch, was könnte man vielleicht anderes machen, außer jetzt unbedingt in die elterliche Praxis einzusteigen, wo es vielleicht dann doch eher bergab geht, und haben erstmal so ein bisschen den der Zahnmedizin Rücken gekehrt. Und ich bin dann in die Juristerei noch gegangen, wollte, habe Jura studiert, um vielleicht im juristischen Bereich als Rechtsanwalt für Medizinrecht Fuß zu fassen, weil der Bereich immer damals größer wurde. Und dann gab es aber eine relativ interessante Entwicklung, dass eben erstmals andere zahnmedizinische Körperschaften, Großkooperationen möglich wurden. Und da führten dann die Wege von Matthias und mir wieder zusammen.
Wo war denn die elterliche Praxis?
In der Nähe von Frankfurt.
Okay. Das heißt, du hast in Wittenherdecke hast du Zahnmedizin studiert, und wo hast du dann Jura studiert?
Ich habe im Anschluss an Zahnmedizin Jura studiert. Ich habe dann in München Jura studiert an der LMU und parallel aber immer als Zahnarzt gearbeitet.
Das heißt, du hast dein Studium sozusagen als Zahnarzt finanziert.
Ja, München ist eine sehr schöne Stadt, im Gegensatz jetzt zu Witten. Aber es ist natürlich auch eine sehr teure Stadt, und natürlich
aber nicht nur, um es zu finanzieren. Mir hat der Beruf einfach nach wie vor sehr viel Spaß gemacht, also sowohl das Handwerkliche als auch der Umgang mit dem Patienten. Aber man will natürlich irgendwie als junger Mensch in einem Zukunftsbereich tätig werden. Und das sah damals in der Zahnmedizin nicht so aus, als hätten wir das rosige Zukunft.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, hast du in der Zahnmedizin promoviert?
Ja, genau. Ich habe in Witten auch in der Zahnmedizin promoviert, damals im Bereich der Wurzelkanalbehandlung. Und da waren gerade die maschinelle Wurzelkanalbehandlung, die Nickel-Titan-Instrumente ganz en vogue. Und da wurden so die ersten Studien durchgeführt. Und ich habe da die Schneidleistung untersucht.
Okay, cool. Und auch in Jura hast du sozusagen beide Staatsexamen gemacht oder bist du da vorher an der LMU aufgehört?
Nee, ich wollte eigentlich, wie gesagt, Rechtsanwalt werden. Dafür braucht man beide Staatsexamen. Es gab dann im Jahr 2004, 2005 eine Entwicklung in der Medizin, dass man eben größere Kooperationen, jetzt kennt sie jeder, die MVZs gründen können, kann. Und da haben sich Matthias seinen Weg und meiner wieder gekreuzt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben vielleicht die Möglichkeit, doch in die Zahnmedizin zu gehen. Das wäre doch eine tolle Möglichkeit, was Schönes daraus zu machen. Und dann habe ich mein Jurastudium beendet mit einem Staatsexamen und habe danach aber noch promoviert in Jura, aber schon im Bereich zahnmedizinische Kooperationsformen.
Okay. Ja, krass, Wahnsinn. Und du, Matthias, erzähl mal, Witten, das wissen wir ja schon, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du auch den Professor Zimmer gut kennst oder zumindest bei ihm studiert hast seinerzeit. Was hast du gemacht, nachdem du deine Zahnmedizin in Witten fertig studiert hast?
Ja, also ich bin der jüngere Bruder, in der Zeit verwechselt sich das, das sieht man vielleicht jetzt nicht mehr. Aber ich habe auch in Witten studiert, weil mein Bruder da extrem gut von gesprochen hat, dass halt die Uni so schön ist und deswegen habe ich da auch den Weg eingeschlagen. Es war aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, 99, auch schon so ein bisschen die Bewegung, dass ich nicht ganz sicher war, ob es die Zahnmedizin auf Dauer wird, weil es halt viel verändert hat. Ich zu der Zeit konnte nur nicht sagen, verändert sich es zum Positiven, verändert sich es zum Negativen. Aber Witten hat mir die Möglichkeit gegeben, neben der Zahnmedizin mich in Wirtschaft einzuschreiben. Das ist natürlich eine Traumvorstellung, dass man das in der gleichen Zeit schafft. Das ist nicht der Fall, das ist ja auch alles zeitintensiv. Aber ich konnte zumindest so ein paar Module schon mal parallel belegen, die mir Spaß gemacht haben. Und da wurde es mir dann immer klarer, dass diese wirtschaftlichen Komponenten den Horizont schon erweitern. Das ist weniger das Fachliche, was man so lernt, ja, also wie ein Controlling funktioniert oder wie einzelne Management-Tools funktionieren, das ist es weniger, sondern es ist mehr so der Blick fürs Unternehmertum. Und da ist Witten Herdecke schon, was den Wirtschaftszweig angeht, so Entrepreneurship, sehr, sehr gut aufgestellt. Und da gibt es viele Unternehmer, Kinder und Leute, die Unternehmer werden wollen. Und das war immer super, super spannend zu sehen. Und die haben, wie gesagt, mir die Möglichkeit gegeben, mich da einzuschreiben. Es war ganz witzig, weil ich mich eigentlich extrem gut auf die Bewerbung dann nach einem Jahr vorbereitet habe. Und zum Schluss hieß es, nee, ich habe auch alles abgeschickt. Und dann kam die Antwort zurück, du musst ja gar nicht bewerben, bist ja schon in die Uni eingeschrieben. Ich will nur mal für Wirtschaft bewerben. Das war natürlich super. Keine Ahnung, ob ich sonst angekommen wäre, aber es war alles toll. Und habe dann angefangen und ich habe das mein ganzes Studium lang sozusagen mitgezogen, die Wirtschaft, und habe nach dem Abschluss das Zahnmedizin, weil zahnmedizinisches Studium ist ja schulischer geprägt als das Wirtschaftsstudium. Also Zahnmedizin hat man seine festen Module, hat sein Vorphysikum, hat sein Physikum, hat sein Staatsexamen, also einen richtigen Fahrplan. Und das in der Wirtschaft kann man das flexibler gestalten. Man kann einzelne Module belegen und das habe ich dann halt gemacht, wie es ging. Und da wurde mir immer klarer, dass es wahrscheinlich auch in der Zahnmedizin tolle Aspekte gibt, unternehmerisch noch anders unternehmerisch tätig zu werden. Und da sagte auch mein Professor dann zu mir, naja, Doppelstudenten hat er eigentlich nicht so gerne. Aber was natürlich toll ist, da macht man nichts richtig, aber was natürlich toll ist, wenn man Unternehmer werden will, dass man sich eine Nische raussucht. Und da war natürlich die Medizin erstmal, Zahnmedizin dann später, aber also ich habe Zahnmedizin zwar studiert, aber für mich war es immer mehr Richtung Medizin, weil der Markt in der Medizin meines Erachtens größer war als der Zahnmedizin, habe ich gedacht, okay, du machst jetzt was in der Medizinrichtung. Habe dann nach meinem abgeschlossenen Zahnmedizinstudium noch Wirtschaft zu Ende studiert in Witten. Das hat dann nochmal 2,5 Jahre gedauert, aber es war ganz gut und wollte dann eigentlich ins Medizinwesen gehen, Krankenhausmanagement gehen, habe mich auch bei Helios beworben, bin da auch angekommen, habe da in den Schlusszügen meines Wirtschaftsstudiums auch schon gearbeitet und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt, nachdem ich mit Wirtschaft fertig war? Die Zeit, nochmal eine zweite Promotion zu machen mit meinem Bruder, hatte ich nicht. Mir fehlen ja 2 Jahre. Und dann habe ich Das war echt super und das war auch wegprägend. Habe ich ein Gespräch gehabt mit dem damaligen Vorstand von Helios in Berlin. Das war super aufregend und dann haben sie mich eingeladen, wollten mich so fragen, wo meine Reise hingeht, damit sie es so ein bisschen eintüten können. Und dann habe ich Berichte wirklich aus Herzen erzählt, was es mir geht. Und dann so nach 10, 5 Stunde hat er mich angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, Herr Stelzner, eigentlich sind Sie bei uns völlig falsch. Sie wollen Unternehmer sein, Sie wollen selbstständig sein. Also, wenn ich Ihnen was raten darf, Sie können bei uns Karriere machen, alles super, aber machen Sie was Eigenes. So, das habe ich, das war für mich auch wegprägend. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt was Eigenes mache, ein Krankenhaus kaufen, undenkbar, kleine Krankenhäuser gibt es nicht, das muss ja hier Zahnmedizin sein. Ich kenne mich ja Zahnmedizin aus, Familie ist Zahnmedizin, ich habe Wirtschaft studiert, also ein bisschen das Grund-Know-how dafür, Zahnmedizin, wie gesagt, auch da. Ja, da habe ich mit meinem Bruder mich zusammengesetzt und dann hatten wir nochmal so ein Jahr, so ein bisschen Vakuum, wo wir ein bisschen durch die Welt gereist sind und nochmal im Kopf haben freien Lauf lassen können, den Gedanken. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben so ein bisschen Brainstorming gemacht und dann wurde es eigentlich recht deutlich, dass es in der Zahnmedizin wahnsinnige Möglichkeiten gerade gibt.
Oder die gerade. In welchem Jahr war das?
Das war 2009 rum oder 8.
Nein, ne? Ja, genau.
Und dann haben wir gesagt, okay, komm, also eher Jura und Zahnmedizin, ich Wirtschaft und Zahnmedizin, wir verstehen es beide sehr, sehr gut und man muss schon sagen, dass das eine der Schlüsselfaktoren für uns ist, unsere Motivation, dass wir uns gegenseitig gut verstehen und ergänzen können. Jetzt machen wir was zusammen. Und dann haben wir so einen Studiengang für freiberufliche Selbstverwaltung, das nennt sich AS-Akademie, wird von der Kammer und der KZV angeboten, belegt und das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr vorangebracht, muss man wirklich sagen, kann man auch wirklich nur empfehlen, das waren tolle Sachen. Es ist aber trotzdem immer bei diesen Fortbildungen dieser Unterton mitgeschwungen, alles wird schlechter, die Zahnmedizin, die wird teurer und die Krankenkassen zahlen weniger und die Zahnärzte haben keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit und alles sowas, also so O-Ton, alles wird schlechter, ist immer dabei. Und dann ist mir auch wieder so der eine Professor bei mir in der Uni aufgeploppt, der sagt, Mensch, wenn alle sagen, es wird schlechter, dann hörst du mal ganz genau hin. Und das haben wir gemacht und da gab es ja wirklich viele Möglichkeiten in der Zeit, die gerade aufkam. Ne? Also größere Kooperationen, die ja extrem viele Vorteile bringen, die Nachteile kann man organisieren. Und dann war das Setting komplett. Also die Megatrends waren da, mein Bruder war da, die Ausbildung war da, die Motivation war auf 3000%, das war auch alles da und dann haben wir halt geplant und kam das Konzept Allend bei raus.
Also das war dann so im Jahr 2009 und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die erste Klinik gebaut habt oder umgesetzt habt? Das heißt, was ist passiert, nachdem ihr euch committed habt zueinander, die Idee konkretisiert habt? Was waren dann die Schritte, die ihr gemacht habt, bis dann sozusagen der erste Patient in die Tür laufen konnte?
Ja, das war ganz aufregend. Also das Wichtigste war, erstmal mit der Vergangenheit sozusagen abzuschließen und wirklich Zeit zu haben, nur dieses Projekt voranzutreiben. Matthias ist dann nach München gezogen, wo ich schon gewohnt habe und wir haben uns eigentlich von morgens bis abends zusammengesetzt und einfach das Konzept zusammengeschrieben, eigentlich einen klassischen Businessplan geschrieben und haben uns überlegt, wie wollen wir das machen und wie groß muss so eine Kooperation sein, was wollen wir für Leistungen anbieten, was suchen wir für Zahnärzte, wo wollen wir genau sein? Es war klar, dass wir in München irgendwie sein wollen, aber was ist genau die richtige Lage für uns? Und dann ging es eben los, ne? Nachdem wir so einen Businessplan hatten, dann Räumlichkeiten suchen. Und da muss man sagen, das war damals nicht so leicht, Räumlichkeiten zu finden. Gerade in einer Großstadt wie München, da gab es natürlich relativ viele andere Konkurrenten, die gesucht haben. Dann ging es los mit Finanzierung bereitstellen, weil wir ja nicht die finanziellen Mittel hatten, jetzt irgendwie so eine Großpraxis zu finanzieren. Wir hatten im Grunde genommen gar nichts, außer das, was so ein bisschen übrig geblieben ist nach bis ein paar Assistenzjahren. Ja, damit kann man natürlich nicht viel machen.
Und welchen Zeitraum hat das so umfasst? Das heißt, der Gedanke war gemacht, ihr committet euch bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr da fertig wart?
Wie lange hat das gedauert? Also es waren genau 1,5 Jahre. Von dem Zeitpunkt, wo wir losgelegt haben, bis zur Eröffnung Praxis waren 1,5 Jahre.
Gut, und ich stelle mir das ja schon ambitioniert vor. Beschreib doch mal das Allden-Konzept an sich, denn das habt ihr ja da schon direkt umgesetzt und wie man mit so einem Konzept dann auch zum Beispiel zur Bank läuft und den das mal präsentiert. Das muss ja auch für die ein komplett unbekanntes Terrain gewesen sein.
Also man muss dazu sagen, anderthalb Jahre haben wir konkret geplant. Die Zeit davor sind natürlich alle Ideen schon irgendwie gekommen. Das war geprägt durch die Tätigkeit meines Bruders als Zahnarzt in München, Tätigkeit von mir bei Helios. Also es ist schon alles gereift und dann hat diese AAS-Akademie dazu. Das heißt, wir haben mit diesen anderthalb Jahren nicht von null angefangen. Ne? Das war schon alles irgendwie, die Richtung war zumindest klar. Und es war klar, wir müssen einen Mehrwert finden, der für die Patienten da ist. Und wir brauchen einen Mehrwert, der für die Belegschaft, vor allem für die Zahnärzte, da ist. Und das sind die beiden Hauptthemen gewesen, das ist selbstverständlich. Und da haben wir gesagt, okay, das kriegt man natürlich in einer kleinen Praxis nicht so richtig hin und das kriegt man auch nicht hin in einer Praxis, die Stelzner heißt, weil dann wollen sie alles im Stelzner laufen und das sieht man bei ganz, ganz vielen sehr erfolgreichen Kollegen sehr häufig, dass die super Praxis haben, super erfolgreich sind, dann aber versuchen, der Standort wird auch groß, aber dann versuchen, eine zweite Niederlassung aufzumachen und da wird es dann schwer, weil sie sich nicht aufteilen können. Dann sind sie am zweiten Standort und dann fällt der Umsatz am ersten Standort und das ist halt bei uns nicht gewesen oder ganz wenig gewesen, weil wir von vornherein mit vielen Zahnärzten angefangen haben und immer gleich zugesehen haben, dass es nach wie vor ein Hauptstandort und Alleinstellungsmerkmal von Aldent, dass die Behandler, die bei uns arbeiten, dass die tatsächlich ihre eigenen Patienten haben, die haben Stammpatienten. Da ist kein Chef, der ihnen die teuren Arbeiten, die Privatpatienten, wie auch immer, wegnimmt. Und die Behandler haben sozusagen ihre Patienten und können die genau alle Therapien bei den Patienten durchführen, die sie können und die sie wollen. Also das ist wichtig. Und wenn ein Behandler bei uns ein Implantat setzen will und er kann das, beziehungsweise ist ein erfahrener Kollege dabei, dann kann er das auch machen. Und das ist wichtig, weil das ist ein Punkt, den man in einer anderen Praxis so schnell nicht wieder sieht, weil man hat immer einen Chef, von dem man zwar viel lernt, aber zum Schluss kommt man über diesen Chef nie hinaus, weil der will die herausfordernden Arbeiten machen und die Patienten, wenn man ehrlich ist, kommen auch meist in die Praxis, weil sie zu dem Chef waren. Das heißt, bei uns war es muss größer sein, damit man Größenvorteile hat, die ich gleich noch komme, die fast nur Vorteile haben, die haben auch Nachteile, aber das erkläre ich auch gleich noch. Also es muss größer sein und es muss ein Konzept sein, wo die guten Zahnärzte von allem Verwaltungskram freigestellt werden, möglichst von allem Verwaltungskram freigestellt werden, Zahnarzt sein können und die interessanten Fälle behandeln. Das heißt, wir brauchen nicht die Zahnärzte, die den ganzen Tag eine Füllung machen und wir brauchen nicht die Zahnärzte, die komplett in die Hand genommen werden wollen, sondern wir wollen die Zahnärzte ansprechen, die den Beruf sowieso Spaß macht, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben, die aber auch sich trauen, selbstständig zu arbeiten. Ne? Also die nicht wollen und auch nicht darauf angewiesen sind, dass bei jedem Schritt jemand draufschaut. Das ist nicht Sinn des Konzepts. Und deswegen ist das Konzept dann immer mehr gereift. Wir haben Spezialisten, vor allem in zwei Gebieten. Das sind unsere Mikroendo, also mikroskopischen Wurzelkanalbehandlungen. Das wird meistens von einem spezialisierten Kollegen gemacht. Und die Implantologie-Chirurgie wird viel von einem oder von den spezialisierten Kollegen im Haus gemacht. Aber alles andere wird von unseren Zahnärzten komplett übernommen am Patienten und er kann auch diese benannten Behandlungen gerade selber machen, aber dann muss er halt vorher das mal geübt haben, muss vorher ein paar Fälle zusammen mit dem Spezialisten gemacht haben, damit wir ihn dann das machen lassen. Und dann hat es eigentlich nur noch gefehlt an einer Person, die das Team zusammenhält und das sind bei uns die Oberärzte. Also Oberärzte in anderen Bereichen sind oft diejenigen, die auch wieder die teuren Behandlungen machen, die tollen Behandlungen machen. Das ist bei uns nicht der Fall. Also unsere Oberärzte sind vor allem beratend tätig und machen die Erstberatung bei Patienten und begleiten das Team in dem ganzen Fortkommen. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn Sie ein Kollege sind, der 5 Jahre Berufserfahrung vielleicht hat. Sie können das technisch sehr viel schon, wollen sich noch fortbilden. Aber was den meisten Kollegen noch fehlt, und da ist auch die Hilfestellung sehr gerne angenommen, diesen Gesamtüberblick zu bekommen. Ein Patient kommt und man muss ja nicht nur, jeder Zahnarzt sieht ja irgendwie die Leistung, die er am besten kann. Aber es gibt ja für eine Indikation viele verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und da ist der Oberarzt derjenige, der das alles in eine Form gießt und sagt, pass mal auf, das Beste für diesen Patienten ist, wir fangen da an und wir hören da auf und ich begleite dich beratend, aber die Behandlung machst du, liebe Zahnarzt, weil du kannst die. Du kannst den Zeichen vielleicht sogar besser mit mikroskopischer Wurzelkanalbehandlung als ich, aber mich zeichnet aus, dass ich halt so viele Berufserfahrungen habe, dass ich genau weiß, wie die Reise vonstatten geht für diesen Patienten und dass ich dafür Sorge trage, dass der auch von A bis Z durchbehandelt wird. Und das zeichnet uns da aus. Das heißt, wir haben viele Generalisten-Zahnärzte, wir haben ein paar Spezialisten im Haus, diese zwei Bereiche, die ich meine. Und ansonsten sind wir recht groß, was die Vorteile mit sich bringt, dass wir immer die besten Geräte und das Material haben. Da können wir uns auch gar nicht, wollen wir uns gar nicht angreifbar machen. Also bei uns gibt es nur die besten Geräte, das beste Material. Angefangen von Straumann-Implantaten, über DVT, über Mikroskope. Das ist alles da. Laser haben wir natürlich auch. Also es wird an sowas nie scheitern. Wir haben immer unser eigenes Meisterlabor an jedem Standort, damit die Arbeiten direkt auch gemacht werden können. Nichts schlimmer als eine Zahnfarbe passt nicht. Und Sie müssen erstmal die Arbeit wieder rausschicken irgendwo hin, dass die wieder zurückkommt. Das macht keinen Sinn. Die Größe erlaubt lange Öffnungszeiten. Die Auslastung der Gerätschaften ist wesentlich höher. Das heißt, wir können günstig einkaufen, können bessere Preise an die Patienten weitergeben. Es gibt ja immer zwei Ansätze. Entweder man sagt, es ist, ich will es besonders günstig machen. Da ist aber die Qualität irgendwann der Leidtragende. Das kann man nicht machen. In der Medizin, Zahnmedizin geht es nur so, dass man sagt, ich möchte super Qualität haben. Und jetzt versuche ich diese super Qualität zu einem besten Preis zu realisieren. Und das ist unser Ansatz. Und diesen Preis, den kriegt man ja halt nur hin durch eine Größe und durch eine Effizienz. Wobei manche denken, das geht damit einher, dass die Zahnärzte viel arbeiten müssen oder viel parallel arbeiten müssen, das ist nicht der Fall. Also unsere Effizienz kommt daher, weil unsere Räumlichkeiten gut ausgelastet sind, im Dreischichtbetrieb, vormittags, nachmittags und sogar Nachtdienst. Und das ist so der Punkt. Unsere Zahnärzte haben ihre Patienten, betreuen die von A bis Z, was sie sich zutrauen, was sie wollen. Und sie behandeln immer nur auf einem Zimmer mit einer Assistenz und einem Patienten. Da gibt's kein Gerenne. Wenn man bei uns im Flur lang schaut, da gibt's kein Rein und Raus. Das ist nicht wie bei manchen Zahnärzten, die ich noch so im Kopf in der Generation meiner Eltern habe, dass zwischen fünf Zimmern hinher springen, hier mal einspritzen, da mal beraten, da mal eine Prep machen. Das gibt's bei allen nicht. Also es ist immer ein Patient und die Zeit, die man vielleicht mal Leerlauf hat, eine Anästhesie wirkt oder so, die nutzt man, um sich Patienten zu unterhalten und damit alle ein gutes Gefühl haben. Und erstaunlicherweise steigt dadurch auch die Effizienz, weil wenn ich nicht hetze, sondern effizient abarbeite, dann werde ich zum Schluss ein besseres und auch ein umsatzstärkeres Ergebnis erreichen. Das ist einfach nur mal so.
Das heißt, du hast mit diesem Start ja auch schon die erste Klinik gegründet. Das heißt, diese Philosophie, beste Qualität zum günstigen Preis, dass man effizient arbeitet, aber nicht hetzt, dass man sortiert arbeitet, das heißt, darf alles machen, hat nur in zwei Bereichen, hat man da nochmal einen Spezialisten im eigenen Haus, mit dem man, wo man die Arbeit weitergibt, hat ein eigenes Meisterlabor, plus man hat auch immer noch zur Beratung und zur Orientierung die Oberärzte. Mit diesem Konzept habt ihr sozusagen from scratch an gestartet. Das heißt, das war sozusagen der Start.
Ja, die Grundidee war schon da, aber in der konkreten Ausgestaltung, vor allem mit den Oberärzten, das kam noch nicht gleich am Anfang. Das kam nach einem, die Oberärzte konkret, die kamen nach einem Vierteljahr aus einer Not entstanden, weil, wie gesagt, wir haben uns darauf basiert, wie kriegen wir viele Patienten und wie, weil in München gibt es genug Zahnärzte, ne? Also das muss man schon mal sagen. Es gibt halt leider nicht genug Zahnärzte, die eine Therapie in einem Preisniveau anbieten, wo sich ein Normalsterblicher auch gut leisten kann. Also in München ist eher so, dass sich viele Patienten die Arbeit nicht machen lassen, weil die schlechtere Arbeit machen lassen, weil es zu teuer ist. Und da in die Nische sind wir reingegangen. Und das hat wirklich so gut Früchte getragen, dass wir innerhalb von 4-8 Wochen so viele Neupatienten bekommen haben bei der ersten Niederlassung. Und unsere Behandler voll war mit Erstberatung. Und du kannst dir vorstellen, wenn Behandler voll sind mit Erstberatung, kommst du überhaupt nicht mehr zum Behandeln. Der Patient ruft an, will einen Termin haben, kriegt einen Termin, aber du kannst dem Patienten von gestern überhaupt keinen Folgetermin mehr ausmachen für eigentlich Therapie. Und da haben wir gesagt, nee, wir brauchen eine Nadelöhr. Wir brauchen einen Bottleneck, und das sind die Oberärzte, die halt nur eine gewisse Anzahl an Patienten reinlassen, weil sie einfach mehr Termine nicht vergeben können. Also wir sortieren nicht nach Privatpatienten oder Kassenpatienten, wir sortieren nur nach Kapazitäten, was wir für Kapazitäten haben. Und die werden dann gezielt an die Behandler weitergegeben.
Mit wie vielen Zahnärzten habt ihr denn die erste Klinik gestartet?
Naja, wir waren am Anfang, wir mussten ja mit einer gewissen Größe starten, um unsere USPs irgendwie darzustellen. Ne? Also wenn man lange Öffnungszeiten haben will und auch große Geräte anschaffen will, die teuer sind, dann braucht man auch eine gewisse Anzahl Zahnärzte, die irgendwie in dieses Konzept umsetzen können. Also wir konnten nicht mit ein, zwei Zahnärzten starten, weil da kann man keinen 24-Stunden-Notdienst mit anbieten. Das heißt, wir haben am Anfang gestartet mit 8 Zahnärzten. Das war sozusagen die Mindestgröße, die wir gesehen haben. Wir wollten auch nicht über die Mindestgröße hinaus, weil 8 Zahnärzte war schon unheimlich aufregend, ja, weil die wollen ja auch alle gleich von Anfang an bezahlt werden, haben Angst, kriegen sie genug Patienten.
Aber das war dringend notwendig und die haben wir am Anfang auch gefunden, aber waren froh und damit ging es dann los.
Das heißt, zu den 8 Zahnärzten habt ihr, ihr habt ja gesagt, ihr habt zu jedem Zahnarzt immer eine ZFA. Das heißt, ihr habt dann mindestens 8 ZFA plus Rezeption. Das heißt, ihr habt quasi vom Start ab an mit mindestens 22 Leuten gestartet.
Ja, es waren sogar ein bisschen mehr, es waren knapp über 30, ja.
Okay, ich bin noch gedanklich an dem Punkt, dass ich jetzt den Banker überrasche mit einem Business Case für eine Zahnarztpraxis mit 30 Leuten und 8 Ärzten und sage, okay, ich will auch noch ein paar nette Gerätschaften haben und finanziere mir das mal. Das müssen auch damals auch interessante Tage und interessante Gespräche gewesen sein. Ich meine, heute sehe ich Existenzgründung, wenn die mit 1,2 Millionen in die Gründung gehen, dann macht der Banker auch schon große Augen und sagt, gut, also für eine Zahnarztpraxis, das ist schon eine ganze Menge. Da müssen wir uns mal ganz genau anschauen, wie das Konzept ist. Und mit der Summe wird man ja bei euch bei weitem nicht ausgekommen sein. Also wie seid ihr in diese Gespräche reingegangen und wie schnell hat das geklappt, dass ihr da was hinbekommen habt?
Also das war durchaus kurios, ne? Wir haben uns das Konzept gut ausgedacht, wir haben es gut zu Papier gebracht, wir haben einen Businessplan geschrieben, wir haben den Businessplan eingereicht und die Gespräche liefen eigentlich immer gleich ab. Wir hatten dann das erste Gespräch mit jemandem aus der Bank, der für die Heilberufe zuständig war, sind dann einfach mal zu einer Bank gegangen, die bekannten, Deutsche Bank, Commerzbank, alle möglichen mal aus mit ApoBank. Ich glaube, wir haben sogar mit der ApoBank angefangen und haben das Konzept dargestellt und die meinten dann immer, Mensch, das hört sich super an und einen Businessplan so ausgereift und so, das haben wir noch nie gesehen und hört sich wirklich sehr schlüssig an und wir so waren total happy, wir brauchen eigentlich gar keine weitere Bank, dachten wir uns, das wird schon was. Und dann haben wir so ungefähr nach einer Woche einen Anruf bekommen oder das zweite Meeting gehabt und dann meinten sie dann, wir müssen ihn leider absagen, weil wir haben das Vorhaben an unsere Kreditabteilung gegeben. Das ist dann sozusagen die zweite Person, die im Hintergrund ist, die aber den Kunden nicht sehen darf, sondern nur anhand der Zahlen bewertet. Und die Zahlen hört sich gut an. Und wir dann so, wieso sagen Sie uns denn ab? Das erste Gespräch war doch super. Und er so, ja, das Problem ist, wir haben einfach kein Referenzobjekt. Das heißt, es gibt keine Praxis, die schon mal so gelaufen ist. Es hört sich alles gut und plausibel an, aber Sie müssen Verständnis dafür haben, dass wir kein Risiko eingehen und was Neues machen, was es bisher nie gab. Und das war für uns sehr schockierend, ne? Und wir sind dann weitergegangen zur nächsten Bank und da haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, es hat sich sehr lang gezogen. Bei einer Bank dann letztendlich, bei der ApoBank war es so, dass die gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich auch, würden auch mal was Neues ausprobieren. Wir kennen die Zahnmedizin gut, wir trauen das grundsätzlich zu. Da sah das zweite Gespräch dann aber so aus, auch dass sie gesagt haben, Mensch, toller Businessplan, wir haben nur eine Sache noch. Wir müssten das vorab mit der Zahnärztekammer besprechen, ob so ein Konzept auch von denen unterstützt wird. Und dann haben wir gesagt, lieber okay. So und so, bitte vernichten Sie sofort den Businessplan, aber gehen Sie nicht auf die Zahnärztekammer, die Gespräche müssen hier enden, weil eins können wir jetzt schon sagen, die Zahnärztekammer und auch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen werden das nicht toll finden, was wir da vorhaben. Und dann war es halt super schwer, überhaupt jemanden zu finden.
Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Mit welchem Volumen hat man denn für die erste Klinik ganz grob bei der Bank eine Anfrage gemacht?
Jetzt muss ich kurz nachdenken, dass wir haben natürlich schon versucht, es extrem effizient zu gestalten. Wir haben auch alles, wir haben von vornherein versucht, immer bei den Herstellern zu bestellen. Also das was, also wir hatten ein Glück, muss man dazu sagen, ne? Die Niederlassungen sind mittlerweile teurer geworden. Das liegt einfach daran, weil der Immobilienmarkt noch angespannter ist als damals. Also damals war es möglich, Immobilien zu finden oder die Immobilie zu finden. Das war eine Immobilie mit einem großen, großen Manko. Also das ist am Hauptbahnhof von München. München ist nicht so schön. Also der Hauptbahnhof von München ist an der Ecke nicht so schön. Da geht es Rotlichtmilieu so ein bisschen los. Und das war auch noch im Dachgeschoss, da war es sau warm und da war vorher ein Callcenter drin. Und deswegen hat der Vermieter, das ist die Deka Investmentfonds, also große Gesellschaft, im Moment, bevor wir jetzt hier groß rummachen, wir finden eh keinen gescheiten Mieter und Zahnarztpraxis ist immer super, weil die bleiben im Zweifel 30 Jahre drin, zahlen den kompletten Ausbau. Das heißt, die haben tatsächlich uns die Räumlichkeiten hingestellt, komplett ausgebaut und wir mussten nur unsere Geräte reinstellen. Also diese normalen Ausbaukosten, die eine Zahnarztpraxis hatte, oder normalerweise hat, die sind bei uns fast gänzlich weggefallen. Also wir haben für den gesamten Umbau damals 90.000 Euro gezahlt. Das war natürlich ein Witz, ne? Teuer waren dann die Gerätschaften, das ist klar. Da muss man halt DVT, Zahnärztestühle und so weiter. Ich müsste lügen, aber ich glaube, das hat nochmal gekostet an die 2 Millionen, ungefähr sowas. Es ist teuer, aber wenn man es runterrechnet auf zum Schluss dann 18, 19, 20 Zahnärzte, ist es natürlich viel weniger Investment als eine Einzelpraxis.
Absolut, ihr nutzt ja voll die Skaleneffekte und aber zu der damaligen Zeit. Wir gehen zu der Bank hin und die finden noch nicht mal ein Referenzobjekt, was ansatzweise zu vergleichen wäre, sodass unsere Kreditabteilung eine Möglichkeit zum Benchen hätte oder irgendwie sich eine Idee holen könnte, ob es überhaupt läuft. Da geht man ja auch schon am Anfang mit, man muss ja ein gewisses Working Capital vorhalten, dass die ersten Monate da bezahlt werden. Also skizziert wird das schon hart sein. Deswegen bin ich spannend, welche Bank hat euch denn dann nachher zugesagt oder warum habt ihr denn noch jemanden überzeugt bekommen davon?
Naja, also wir haben einfach weitergemacht. Wir hatten einige Absagen, waren danach auch frustriert, weil auch schon ein bisschen Zeit drauf gegangen ist. Und wir hatten dann das erste Mal in Erwägung gezogen, was wir eigentlich nie machen wollten, eventuell einen Finanzpartner mit reinzunehmen, also wirklich so ein Business Angel oder Venture Capital oder so. Aber das ist natürlich für einen Start-up immer sehr mühsam, weil die haben dann riesen Anteile und das wollten wir nicht, weil wir wollten unser Konzept machen. Aber wir haben dann an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, um sozusagen über eine gute Platzierung dort vielleicht jemanden zu finden, der uns finanziert. Haben parallel aber weitergemacht mit Banken und dann hatten wir Glück. Wir sind einfach zur nächsten Bank gegangen und es war die Hypovereinsbank in München, haben da genau unseren Businessplan wieder vorgestellt. Der erste Termin gelief so genauso wie bei den anderen, meinten so, Mensch, toller Businessplan, tolles Management-Team,
hört sich vernünftig an. Kennen wir alle schon,
ja. Danach einen Kaffee trinken gegangen, darauf bilden wir uns nichts ein, kommt wahrscheinlich danach wieder die Absage. Aber es kam noch ein Satz von dem Banker und dann meinten sie, naja, also vielleicht für uns ist es wirklich interessant, weil wir bauen gerade unsere Medizinabteilung aus. Wir haben bei der Hypovereinsbank verstanden, wir hatten davor einige Objekte in anderen Bereichen in Sand gesetzt, nicht medizinische Bereichen. Wir haben verstanden, Medizin ist irgendwie ein Sektor, der wichtig wird in Zukunft. Und wir haben Kapital, um auch neue Sachen zu finanzieren. Und dann, wie es der Teufel wollte, im zweiten Termin meinten sie, ja, nachdem die Kreditabteilung es gesehen hat, wir können uns das grundsätzlich vorstellen. Ja, und das war natürlich für uns super, weil das war die einzige Bank. Wir haben natürlich hochgepokert und haben gesagt, na ja, wir können es uns auch grundsätzlich vorstellen, aber es gibt auch noch andere Angebote. Und so sind wir dann in die Verhandlung eingestiegen. Ja, und dann ging es einigermaßen gut weiter.
Also das ist wirklich schon Gründung tough. Also wir begleiten ja sehr viele Existenzgründer und in den Gesprächen, die ich sehe, Zahnärzte werden so gerne finanziert bis zu einer gewissen Größe. Und ab dieser Größe wird eigentlich nichts mehr gerne finanziert. Und dass ihr euch da durchgefightet habt, spricht ja mehr als für euch. Aber ihr habt dann die Eröffnung gehabt. Mit wie vielen Neupatienten musstet ihr im Monat planen oder war so eure Idee, musstet ihr haben, um dem Case, dem Normalcase zu entsprechen? Wisst ihr das noch?
Es ist ja jetzt so, dass wir zwei Oberärzte haben, einen Oberarzt pro Schicht. Die Schichten rollieren dann wochenweise von 7 bis 14 und 14 bis 21 Uhr. Und in der Zeit machen die Erstberatung. Die Erstberatung dauert eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das heißt, sonst so ein Oberarzt schafft so im Schnitt 7 bis 10, sagen wir mal 10 01 am Tag, Erstberatung am Tag. Das heißt, dann 20 Erstberatungen am Tag, ja, mal 20 Tage Arbeitstage sind 500 Erstberatungen pro Monat.
Und die habt ihr auch am Anfang hattet ihr noch keine Oberärzte, aber mit der ersten Station waren eure Zahlen, hattet ihr ja schon gesagt, nach 6 Wochen eigentlich alle übertroffen, so dass ihr dann halt auch die Oberärzte brauchtet. Aber ihr habt quasi im aktiven Arbeiten keinen Zweifel mehr gehabt, dass diese neuen Patienten kommen und sozusagen den Business Case erfüllen?
Nein. Also nach 3-4 Monaten war klar, dass die Patienten kommen und genügend Patienten kommen. Da hatten wir eher andere Probleme. Also da sind dann die organisatorischen Probleme in den Vordergrund getreten und andere Themen. Aber das Patiententhema, wovor wir eigentlich am meisten Angst hatten, dass nicht genug Patienten kommen, das hat sich relativ schnell gelöst. Dass wir trotzdem so viele Patienten kommen, dann relativ schnell in eine größere Krise gerutscht sind, das hätten wir sozusagen nicht gedacht.
Ja. Das ist interessant, auch bei den heutigen Gründungen. Die meisten Sorgen und Gedanken macht sich jemand über, wie kriege ich meine Patienten und kriege ich überhaupt genug Patienten? Und zu der damaligen Zeit war es ja auch noch nicht so, wenn man so will, tatsächlich so einfach wie heute Patienten zu bekommen. Mittlerweile kann man ja eigentlich relativ leicht ausrechnen, wie viele Patienten ich brauche, wie viel das kostet, dank Google und Social Ads und Co. Wie habt ihr denn damals überhaupt Patienten begeistert? Habt ihr die klassische Display-Werbung noch gemacht oder habt ihr das schon Radio ausprobiert? Habt ihr da Anzeigen geschaltet oder wie war euer Angang vor der Eröffnung bis zum ersten Tag?
Also wir haben relativ viel Wert von Anfang an eigentlich schon darauf gelegt, die Leute über das Internet zu erreichen. Ne? Dass einfach jemand, der sucht nach einem Zahnarzt in München, relativ schnell auf Alten stößt. Ansonsten haben wir gehofft, dass wir einfach mit unseren USPs, lange Öffnungszeiten, 24-Stunden-Notdienst, faire Preise, dass sich das relativ schnell rumspricht. Und das muss man schon auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir eröffnet haben, gab es in München keinen zahnärztlichen Nachtnotdienst. Und wir waren einfach von vornherein, von dem ersten Tag der Eröffnung, 24 Stunden da. Es war ein riesen Organisationsaufwand. Aber das spricht sich natürlich schnell rum, ja, bei Taxifahrern, bei Hoteliers, bei anderen in Krankenhäusern. Und darüber kamen dann immer mehr Patienten.
Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Gut, das, ihr habt ja dann ja wirklich die Ärmel hochgekrempelt und da reingehauen. Und dann irgendwann kam ja dann auch mal die zweite Klinik hinzu. Was hat euch dazu bewegt, nicht mehr nur in dieser einen Klinik, diese Klinik noch größer zu machen oder noch mehr an einem Ort zu skalieren, was auch die Gerätschaften oder die Räumlichkeit oder die Zimmer angeht, sondern zu einem zweiten Standort zu gehen?
Also der erste Standort war relativ schnell voll. Wir haben dann versucht, nochmal zu erweitern, haben wir auch, aber wir waren dann relativ schnell von der Anzahl Zahnärzte, von den Kapazitäten voll. Und das, was Matthias und mich immer gereizt hat und immer noch reizt, ist eben ein, sagen wir mal, sehr gutes oder perfektes Konzept aufzustellen, was nicht so sehr an unserer Person hängt. Und der Reiz war natürlich schon da zu sehen, Mensch, wenn das jetzt irgendwie in München funktioniert, funktioniert das nur, weil wir die ganze Zeit da vor Ort sind? Oder ist es irgendwie möglich, dieses Konzept, was wir uns an allen Ecken und Enden überlegt haben, auch an einer anderen Stadt zu etablieren?
Ja. Das heißt, so wie ich das sehe, im Abriss kam als zweite Klinik München 2 hinzu und dann Frankfurt, richtig?
Fast richtig. Wir wollten die zweite Klinik in Frankfurt ausmachen, weil wir aus der Nähe von Frankfurt kommen und Frankfurt auch ganz gut kannten und haben dann auch Räumlichkeiten dort gesucht, haben aber mit der ersten Immobilie, die wir in Frankfurt gesucht haben und wo wir uns sicher waren, das wird auch was, da standen schon Architekturpläne und so weiter und so fort, Schiffbruch erlitten, sodass zum Schluss kein Mietvertrag zustande kam. Und das hatte sich aber schon ein Dreivierteljahr oder Jahr gezogen. Dann waren wir so frustriert, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen irgendwie parallel weitersuchen. Natürlich in Frankfurt. Und haben überlegt, wo können wir denn noch hingehen? Und dachten, wenn jetzt noch eine andere Stadt kommt, nicht in Frage. Und dann kommt man manchmal auf die banalsten Ideen nicht, nämlich einfach nochmal in der Stadt zu suchen, wo man schon ist. Warum eigentlich nicht eine zweite Klinik in München aufmachen? Ja, man lacht darüber schnell. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, weil ist man schon in München, man kommt nicht darauf, nochmal in München was zu machen. Aber es spricht ja gar nichts dagegen, wenn die erste Klinik voll ist, da eine zweite Klinik aufzumachen. Und dann kam es so, dass wir dort auch gesucht haben. Und wie es der Teufel will, haben wir dann relativ zeitgleich Räumlichkeiten in Frankfurt und in München gefunden. Und dann war halt die Frage, was macht man? Sagen wir jetzt einen der Räumlichkeiten ab oder macht man beides? Und dann haben wir beides gemacht.
Den Mut muss man da auch mal haben. Ne? Da hat man eins vernünftig zum Laufen gebracht, seine Philosophie und das Konzept wachgeküsst, zum Leben erweckt und dann macht man das beides zeitgleich. Aber in der Retrospektive, hat es denn in einer anderen Stadt, das heißt, euer Ziel, es zu depersonalisieren, hat das denn funktioniert?
Ja, es hat funktioniert. Also es funktioniert auch jeden Tag ein Stück besser. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, die man bei jedem expandierenden Unternehmen hat. Das hat mit der Zahnmedizin jetzt nicht mehr so super viel zu tun. Also dass die Zahnmedizin, die muss super funktionieren. Aber wir haben ja von vornherein nicht das Konzept auf Stelzner Zahnkliniken abgestellt. Das war von vornherein ja das Ziel, die super Zahnärzte reinzuholen, die lange zu halten, weil wir es denen einfach extrem schön bei uns machen. Das war von vornherein das Ziel. Das heißt, die Zahnmedizin an sich war da gar nicht so im Fokus. Es ist halt immer, es geht immer um die Themen. Also wir sind, mein Bruder schon sagte, wir sind so die Person, die gerne mit doppeltem Sicherungsnetz arbeiten und schön langsam Lego-Bauten bauen. Also es muss alles passen. Ja, also wenn das irgendwo schief wird, dann bauen wir es wieder von vornherein neu. Also es muss rundum perfekt sein und dieses rundum perfekt, das hat diese Herausforderung, die hat jedes Unternehmen, was wächst. Und dann ist noch die Frage, wo entstehen Krisen? Und das ist die Sache, jetzt machen wir mal einen zweiten Standort, einen dritten Standort und gucken, welche Krisen entstehen da und können wir die Krisen nur vor Ort lösen oder können wir das auch von München aus lösen oder wie oft müssen wir hinfahren? Die Erfahrung, die kam dann nach und nach und dann entstehen dann Ideen, dass man ein regionales Management aufbaut, dass man gewisse Sachen zentralisiert, gewisse Sachen nicht zentralisiert. Wir haben zum Beispiel ausprobiert, ein Zentrallabor zu etablieren, also einfach aus den vielen Lokallaboren, die wir hatten, die alle gut aufgestellt waren, aber ein Zentrallabor zu machen, damit man nochmal größere Maschinen kaufen kann oder vielleicht auch nochmal andere Fachbereiche mit reinnimmt. Das hatten wir hier im zweiten Standort von München geplant, haben ein riesen Labor gebaut, sau teuer. Und das ist halt grandios schiefgelaufen. Vornherein uns theoretisch schon dachten und der sich auch am Anfang dann schon gezeigt hat, und wir dann davon Abstand genommen haben, dass eben das, der Techniker neben dem Zahnarzt sitzt, der ist dann weg gewesen, der Vorteil. Und der war so immens wichtig, dass es halt nachher nicht aufgegangen ist. Oder wir haben versucht, ein Callcenter zu etablieren. Also nicht irgendwo eins im Ausland, nein, mit eigenen Mitarbeitern ein Callcenter an einem Standort. Das heißt, den Empfang noch dünn zu machen an den einzelnen Standorten und das Callcenter zu zentralisieren. Auch grandios schiefgelaufen. Weil wenn so ein Callcenter-Mitarbeiter was falsch macht und der Zahnarzt oder die Helferin nicht direkt dorthin laufen kann und sagen kann, hör mal, das musst du in Zukunft so und so machen, dann funktioniert's nicht. Dass diese kurzen Kommunikationswege, die sind super wichtig. Und diese Herausforderung, die man da hat, die haben jetzt nicht so viel zu tun, aber die machen auch wahnsinnig viel Spaß, weil man sich halt jeden Tag Gedanken drüber machen kann, jetzt habe ich das Problem, wie löse ich das so? Lego-Prinzip, dass es morgen nicht mehr passiert. Und das macht jeden Tag wieder Spaß, ist auch oft sehr, sehr anstrengend. Da hilft es, dass man zu zweit ist. Aber das lässt einen dann die Möglichkeit zu, auch immer größer zu werden. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft.
Welche Dinge haben sich denn aus eurer Sicht gelohnt zu dezentralisieren und welche eher nicht? Zwei hast du ja schon mal angesprochen, also das zentrale Labor hat sich überhaupt nicht gelohnt und wenn man so will, das Callcenter oder die Hotline auch nicht so richtig. Gibt es auch Sachen, wo ihr sagen könnt, okay, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das hat zur Professionalisierung, zur Besserwerdung sozusagen beigetragen, zur Entlastung von euch oder zur Entlastung auch der Mitarbeiter, dass man denen die Bürokratie abnimmt und die Dinge, die du eingangs gesagt hast?
Ja, also das Prinzip hinter allem steht, dass die Kommunikationswege kurz sind. Und wir versuchen, die Größe der Kliniken, und das haben wir ja nun schon tausendfach erprobt, übertrieben gesagt, die Kliniken in der Größe zu bauen, dass alles, was man vor Ort braucht, auch vor Ort ist. Das heißt, diese Kliniken sind eigentlich im Idealbild, beim einen funktioniert es besser, beim anderen nicht so gut, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut, laufen für sich autark, mit allem drum und dran. Die medizinischen Prozesse sowieso, wenn man die medizinischen Prozesse irgendwie rausnimmt, dann funktioniert es hinten und vorne nicht mehr. Aber wir haben auch in jedem Standort die Abrechnung sitzen, also zahlenärztliche Abrechnung. Wir haben in jedem Standort Klinikmanager sitzen, der die ganze Verwaltung macht. Medizinisch habe ich gesagt, mit Oberärzten, Labor. Wir haben der Empfang hat als verlängerter Empfang, das Backoffice, also das Callcenter, alles vor Ort. So, und jetzt gibt es Bereiche, wo die Kommunikationswege nicht wichtig sind vor Ort, sondern zentral. Und das sind halt so Sachen wie Marketing, Buchhaltung, Geschäftsleitung auch, ist nicht ganz so wichtig. IT zum Teil, also wir haben auch in jedem Zentrum einen eigenen Haustechniker, der alles vor Ort sofort repariert. Also bei uns gibt es fast keine kaputten Geräte, zumindest nicht lange. Wenn bei uns ein Wandelstuhl kaputt ist, wird der innerhalb von einer Stunde repariert. Da muss man nicht warten auf ein großes Dentaldepot, weil wir einen eigenen Haustechniker haben. Aber die IT zum Beispiel, die sitzt zentral, weil die kann alles per Fernwartung machen. Also so eine Tastaturaustausch macht der Haustechniker am Standort. Was haben wir noch zentral? Recruiting. Recruiting ist auch ein Thema. Das anbahnende Recruiting machen wir zentral. Die Gespräche werden natürlich dann in der Klinik geführt. Das kann man ja anders machen. Also immer da, wo die Kommunikationswege kurz sind, so wird's gemacht. Also kliniknahe Bereiche werden in der Klinik gemacht und kliniknichtnahe Bereiche werden halt zentral gemacht, weil hier das Marketing muss sich mehr mit der Geschäftsleitung, mit dem Recruiting unterhalten, als mit den Klinikmanagern vor Ort zum Beispiel.
Okay, das verstehe ich. Und Abrechnung hat sich tatsächlich nicht gelohnt zu zentralisieren?
Nein, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Zahnärzte und die Teams vor Ort am wohlsten fühlen, je mehr vor Ort ist. Also wenn die ein Problem haben, dann wollen die ihr Problem schnell lösen. Und es hört sich dazu an, als wenn man einfach zum Telefonhörer greift und jemanden in der Zentrale anruft, in einer zentralen Abrechnung, als könnte man sein Problem dann genauso schnell lösen. Das ist aber nicht der Fall. Die Leute wollen eher einen Menschen vor Ort haben, mit dem sie Sachen besprechen können. Und gerade Abrechnung ist ein Thema, was aus unserer Sicht unbedingt vor Ort gemacht werden muss. Das könnte technisch zentral gemacht werden, aber vor Ort ist viel besser. Wir machen auch immer das System, dass bestimmte Zahnärzte bestimmte Abrechnungskräften zugeordnet sind. Und dann haben wir gegenseitige Verantwortlichkeiten. Das optimiert das Konzept von fast alleine. Und das Wichtigste für uns ist eigentlich, dass die Zahnärzte zufrieden sind. Ne? Und die Zahnärzte wollen ihr Surrounding haben, wollen auf alles sofort Zugriff haben und nicht Ewigkeiten warten müssen, weil nämlich genau davor haben sie Angst. Und je größer eine Einrichtung wird, umso mehr Angst haben sie davor, dass sie einfach irgendwie was im Hintergrund haben, auf das sie keinen Einfluss mehr haben.
Der Punkt Recruiting. Jetzt begleiten wir sehr viele Zahnärzte in die Niederlassung und viele entscheiden sich aber auch mittlerweile nicht mehr dafür, sich niederzulassen. Das heißt, das, was ich habe 2006 angefangen, also wir sind ja ungefähr alle ein Alter. Das, was ich festgestellt habe, was in der Vergangenheit prozentual an Menschen sich niedergelassen hat, an Zahnärzten und Zahnärzten, das geht rapide abwärts. Und das wird ja auch von vielen Zahlen gestützt. Jetzt höre ich, oder wenn wir Umfragen machen, warum willst du oder warum wollen sie sich nicht mehr niederlassen? Da wird sehr häufig gesagt, also prinzipiell könnte ich mir vorstellen, mich niederzulassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben lang in Hamburg zu wohnen oder ein Leben lang in München zu wohnen oder irgendwo anders. Ich will vielleicht auch nochmal 2 Jahre hierhin, nochmal 4 Jahre dorthin. Und wer weiß, wo mein Partner hin versetzt wird und so weiter und so fort. Und das merken wir, dass das ein sehr stark, dass es ein ansteigender Punkt ist, sich nicht niederzulassen. Und wenn wir schon über das Recruiting sprechen, gibt es eigentlich da bei euch auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel in München anfange und mein Partner wird nach Frankfurt versetzt, unterstützt ihr so etwas oder gibt es Möglichkeiten, da auch eine Klinik in einer anderen Stadt zu besuchen?
Also wenn ein Zahnarzt von uns diesen Wunsch hat, ist es für uns eigentlich der perfekte Fall, weil wir gerade, wenn wir nur einen neuen Standort aufmachen, enormen Vorteil haben, wenn ein Zahnarzt von einem Bestandsstandort dorthin wechselt. Aber auch ansonsten ist es für uns überhaupt kein Problem, dass die Zahnärzte die Standorte wechseln können. Ich meine, wir haben alleine jetzt in unserer, sagen wir mal, 10-jährigen Aldent-Historie schon die Erfahrung gemacht, dass sich das enorm geändert hat mit den Wünschen der Zahnärzte. Wir waren am Anfang bei Aldent, waren schon auch bewusst so ein bisschen das Sprungbrett für die jungen Zahnärzte. Die haben nach der Assistenzzeit häufig oder auch in der Assistenzzeit gesagt, Mensch, ich geh mal zu Aldent, das ist ein großes Konzept, ich weiß noch nicht, worauf ich mich spezialisieren will, da kann ich mir alles in Ruhe mal angucken, schön zentral in irgendeiner Stadt und dann mache ich mich irgendwann selbstständig. Das haben nicht alle im Bewerbungsgespräch gesagt, aber viele natürlich gedacht. Und interessanterweise, je weiter dann die Jahre fortgeschritten sind, desto weniger haben sich selbstständig gemacht, desto mehr sind einfach geblieben und haben uns gar nicht mehr irgendwie als Sprungbrett gesehen, sondern haben einfach gesagt, Mensch, das finden sie gut. Weil, wenn man mal ehrlich ist, man hat schon ein sehr, sehr schönes Umfeld. Ne? Also einmal wirklich den Austausch mit den Kollegen, das wird sehr geschätzt, dass die Leute sich da absprechen können. Man will nicht mehr allein aufs Röntgenbild gucken, man will mal jemanden fragen können, man will sich austauschen. Die jungen Kollegen sind auch nicht mehr so, dass sie irgendwie keine Fehler zugeben können oder ähnliches. Man will einfach zusammen was Schönes machen. Und die Techniken, die man zur Verfügung hat und die große Patientenauswahl, das ist natürlich schon für viele ein Eldorado, ja, ganz zu schweigen von dem, was man verdienen kann, was natürlich in überwiegenden Bereichen an das rankommt oder auch das überschreitet, was man irgendwie in eigener Praxis mit viel höherem finanziellen Risiko hat. Und dann gibt es nicht mehr so viele Gründe, sich selbstständig zu machen. Es sei denn, man sagt, Mensch, ich will einfach keinen mehr um mich drum herum haben, das ist natürlich ein Grund, oder ich will irgendwo aufs Land gehen oder so, da gibt es keine Großkooperation. Gibt verständliche Gründe, aber für viele ist es einfach keine Option mehr.
Geht ihr da transparent mit um? Also weiß man, wenn man bei euch anfängt, was man als Mediziner, als Zahnmediziner verdient?
Absolut. Also wir lieben Transparenz. Wenn man bei uns die Räumlichkeiten reinkommt, dann besteht schon sehr viel aus Glas und drum. Wir versuchen alle Prozesse, alles transparent zu halten, inklusive Gehältern, die man bei uns verdient. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ich habe das ehrlicherweise nie verstanden, warum in einzelnen Praxen der einzelne Zahnarzt oder angestellte Zahnarzt nicht weiß, was er für Umsatzzahlen macht. Das erleben wir immer wieder in Bewerbungsgesprächen, dass wenn wir die Bewerber fragen, Mensch, was machst du eigentlich für Umsätze in deiner Praxis? Und dass sie sagen, das weiß ich nicht. Und wieso wissen sie das denn nicht? Also, naja, das sagt mein Chef nicht. Und das ist immer ein bisschen komisch, weil es ist bei uns super transparent. Sie kriegen jede Woche ihre Zahlen, wenn sie sowieso vorgelegt. Sie können sie jeden Tag abfragen, wenn sie haben wollen. Wir machen überhaupt kein Geheimnis daraus. Sie kriegen eine Honorarbeteiligung. Sie können sich am Ende der Woche ausrechnen. Was habe ich diese Woche gemacht? Was habe ich verdient? Das steht natürlich nicht im Vordergrund. Ne? Im Vordergrund steht die Medizin und das ist den Leuten noch am wichtigsten. Aber es wäre irgendwie verlogen, wenn man sagen würde, es kommt nicht auch darauf an, was man am Ende des Monats dann Gehalt mit rausnimmt. Und das wollen die Zahnärzte einfach wissen. Da muss man transparent sein.
Das heißt, wenn ich jetzt junger Zahnarzt wäre, habe jetzt ein paar Jahre schon gearbeitet, würde gerne bei Aldent zum Beispiel in Hamburg anfangen, dann habe ich ein Fixgehalt und habe eine gewisse Umsatzbeteiligung. So setzt sich das Gehalt zusammen, richtig?
Ja, genau. Wir nennen es so Grundabsicherung. Es ist eine Art Fixgehalt, das man bekommt, wenn man in der Anfangsphase ist, wenn man sozusagen keinen Umsatz macht. Später spielt dieses Fixgehalt keine Rolle mehr, weil die Umsatzbeteiligung das komplett überlagert, ja.
Was würde ich da als Zahnarzt ungefähr bei euch verdienen in Hamburg? Bei dieser spannenden Frage erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den zweiten deutschen Gesundheitsmarkt, den am stärksten wachsenden Bereich in der dentalen Welt. Zur Erklärung, der erste Gesundheitsmarkt beschäftigt sich mit Schmerz, Funktionswiederherstellung und auch insgesamt der gesunden Funktion des Kaukörpers. Im zweiten Gesundheitsmarkt beschäftigt man sich eher mit Dingen, die von Seiten der Patienten an einem herangereicht werden, wie der Wunsch nach anderer Zahnstellung oder der Wunsch nach helleren Zähnen. In Bezug auf hellere Zähne ist unser Partner die Bludenta GmbH mit ihrem System Flash. Flash ist ein Exportschlager. In über 50 Ländern der Welt wird es eingesetzt. In Deutschland auch in mehr als 1000 Praxen. Es ist Zahnaufhellung made in Germany. Es wird alles in Deutschland produziert, zusammengebaut, hergestellt. Besonders auszeichnend tut sich das System durch eine schonende Behandlung und langanhaltende, sehr gute Ergebnisse. Wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie einfach mal unter www.bluedenta.de oder www.flash.com und vereinbaren Sie einen Termin. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast.
Also es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Spezialisierung man tätig ist. Aber es im Schnitt verdienen die Zahnärzte so, wenn sie jetzt nicht Spezialisten sind, sondern wenn sie in allen Bereichen tätig sind, gute 8.000 Euro pro Monat.
Das ist bemerkenswert. Das ist sehr gut.
Man muss nur vielleicht noch ergänzend dazu sagen, es ist natürlich sehr davon ab, also es ist der Schnitt, den mein Bruder jetzt gesagt hat, ne? Das ist sehr davon abhängig, wie lange, also wie gut ist meine Patientenbindung, wie professionell arbeite ich? Das ist entscheidend. Also bei den Schnitt von 8.000 Euro haben die anfangen, fangen vielleicht mit 5 an. Also das ist die Grundabsicherung. Darunter können sie nicht fallen. Teilweise 6. Das geht aber nach oben auch hinaus. Also wenn Leute bei uns länger dabei sind, dann geht es auch deutlich über die 10, 12, 14 hatten wir auch schon. Das funktioniert alles. Aber das ist dann alles, was über 8 hinausgeht oder sagen wir über 10 hinausgeht, ist eine gute Kombination aus Berufserfahrung, ausreichend Patienten, die wir geben, und auch eine Einstellung an Effizienz, die jemand mitbringen muss.
Okay. Nee, herzlichen Dank für die Offenheit. Das ist, glaube ich, wahnsinnig interessant für viele junge Zahnärzte, sich da auch in die Richtung zu orientieren. Wo seid ihr jetzt eigentlich überall?
Also aktuell sind wir an 5 Standorten. 2-mal in München, einmal in Frankfurt, einmal in Stuttgart und einmal in Augsburg. Und ja, jetzt ganz spannend, wir erobern nämlich den Norden und sind ab Anfang Dezember in Hamburg vertreten.
Ja. Oh Mensch, dann kommt ja in unsere Heimat. Ja, sehr schön.
Ja genau, der Reiz war einfach zu groß, dass die Leute gesagt haben, das, was im Süden funktioniert, muss nicht unbedingt im Norden funktionieren. Und da haben wir uns angetriggert gefühlt und gehen in den Norden. Nein, das ist ein Spaß. Also es ist einfach eine tolle Stadt und passt genau zu uns. Und wir freuen uns riesig, da jetzt eröffnen zu dürfen.
Wo genau eröffnet ihr in Hamburg?
Wir haben ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Also Hamburg ist auch sehr heiß umkämpftes Pflaster. Gerade jetzt wegen Immobilienzeit, wo jetzt wird es wieder was anderes mit Corona. Aber wir haben lange gesucht in Hamburg, wirklich lange gesucht und haben dann über 2 Ecken einen Kontakt bekommen zu einem Privateigentümer. Das ist aber ein Family Office. Und die haben eine Immobilie am Glockengießerwall 1. Also es ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. Und es kombiniert eigentlich alle Kriterien, die wir haben an einem Erststandort. Also es ist super zentral. Es ist an einem Verkehrsknotenpunkt, in dem Fall ein Hauptbahnhof. Also wenn man aus dem Hauptbahnhofeingang raus stolpert man bei uns in die Klinik rein. Das ist wirklich direkt dort. Und da geht ja auch gleich diese Fußgängerzone los, die super frequentiert ist. Also Fußgängerzone ist für uns nicht ganz so wichtig, weil es geht keiner mal spontan zum Zahnarzt. Das gibt's nicht. Aber es ist als Adresse bekannt und es ist als, man weiß, wenn man einen Zahnarzt sucht, da finde ich irgendwie hin. Also Glockengießerwall 1. Eröffnung ist dann Anfang Dezember. Da freuen wir uns riesig drauf, weil das ist ein tolles Team auch. Das wird richtig spannend.
Ja, spitze. Und für die nächste Zeit habt ihr schon für 21 und 22, habt ihr da schon Städte im Auge oder ist da schon was spruchreif? Oder macht ihr erstmal 1-2 Jahre Ruhe?
Nein, also wir haben der Werdegang war ja so, dass wir 1,5 Jahre geplant haben, das Konzept all, dann haben wir eröffnet, der erste Standort, dann haben wir gefeilt, runtergebaut, Lego-Baustein hier, Lego-Baustein da und dann wollten wir klein expandieren, wir wollten eine weitere Niederlassung machen, daraus wurden dann 2 mit Frankfurt und München 2, war der zweite Standort in München, da haben wir dann gesehen, okay, es geht auch in einem halben Jahr 2 zu eröffnen, jetzt machen wir weiter, haben aber, weil wir vom Süden aus machen wollten, kamen viele Städte erstmal in Frage und haben deswegen nur Stuttgart und Augsburg aufgemacht, haben aber schon uns letztes Jahr, eigentlich schon vorletztes Jahr Gedanken gemacht, wie eigentlich, dass wir jetzt an einem Punkt sind, das Konzept funktioniert gut, wir haben jetzt einige Standorte, jetzt könnten wir eigentlich nochmal ein paar Schrauben drehen und noch ein paar mehr Standorte aufmachen. Und das, die Planung dafür, die hat angefangen vor anderthalb Jahren, also dass man nochmal einen größeren Expansionsschub macht, und haben eigentlich jetzt wirklich innerhalb von anderthalb Jahren, einem Jahr, einem guten Jahr, ein super Team aufgestellt. Wir sind haben die Kosten natürlich hochgetrieben, haben ein riesen Team aufgestellt, ein Expansionsteam und eine bessere Verwaltung, dass jeder Standort auch wirklich nach Schema F ausgebaut wird, hochgefahren wird, standardisiert wird. Also bei jedem alten Standort findest du in jeder Schublade das Gleiche. Du findest, egal, wenn ich nach Hamburg reise, wenn ich nach Augsburg reise, Stuttgart reise, ich weiß, in welche Schublade ich am Empfang greifen muss, um Radiergummi rauszuholen. Das ist wichtig, und das haben wir jetzt alles mit Expansionsteam und Zentralteam so aufgestellt, dass die top sind, und deswegen ermöglicht uns auch, eine größere Expansion zu fahren, und wir planen dann nächstes Jahr noch vier weitere Standorte, und dann werden wir Ende nächstes Jahr mal Wunden lecken und mal gucken, wie es aussieht, ob wir 2022 dann in der gleichen Geschwindigkeit weiterfahren können.
Sind diese Standorte schon spruchreif? Das heißt, kann man sich schon darauf bewerben gegebenenfalls, oder werden die erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht?
Also über alle kann man nichts sagen, weil wir normalerweise nicht über was reden, wo nicht sicher ist, dass wir eröffnen. Aber es wird im Anfang 2021 werden Wiesbaden dazukommen und dann wahrscheinlich im April, Mai irgendwann Mainz. Und Dresden ist noch geplant. Das ist safe. Sind noch ein paar andere in der Pipeline, die werden eventuell später was. Aber klar, also wer Interesse hat, gerne jetzt schon für die Standorte. Wir suchen noch nicht offiziell für alle neuen Standorte, weil es noch ein bisschen hin ist. Aber klar, wir freuen uns über jeden.
Ja, cool. Noch ein kurzer Faktencheck. Wie viele Zahnärzte arbeiten jetzt insgesamt in der Alden-Gruppe?
Also ehrlicherweise weiß ich gar nicht ganz genau, aber es sind so knapp 100 Vollzeit-Zahnärzte.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
Müssten so um die 550 sein.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch für diese wirklich außerordentliche und wirklich einmalige Pionierleistung. Wahnsinn. Gut, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Ich habe im Prinzip nochmal als Schlussformel nochmal ein paar schnelle Fragen und dann nochmal etwas Philosophisches. Und da würde ich ganz gerne nochmal anfangen, und zwar in den Schnellfragen. Da gehe ich einfach mal von Ruben dann zu Matthias und dann wieder zu Ruben. Fangen wir mal an. Bibliothek oder Internet?
Internet.
Sparbuch oder Aktie?
Aktie.
Hast du einen Aktientipp?
Den verrate ich doch hier nicht. Alden, warte, bis Alden an die Börse geht.
Ach, jetzt IPO. Oh, wunderbar. Ja, sehr gut. Nein, alles gut. Fortbewegung, Zug oder Flieger?
Zug.
Fahrrad oder E-Roller, Matthias?
E-Fahrrad.
E-Fahrrad, okay. Genau, Hybrid. Wohnen, Stadt oder Land rum?
Ich sag mal so, ländliche Stadt.
Auch wieder ein Hybrid. Okay. Matthias, Urlaub, Küste oder Berge?
Offiziell müsste ich jetzt sagen Berge, aber es ist Küste. Also man hört das später zu.
Okay, sehr gut. Samstagabend, lieber Ruben, Netflix oder ARD, ZDF?
Eigentlich nichts von beiden, aber wenn, dann wahrscheinlich eher Netflix.
Okay. Das heißt, du hast ein Abo bei Netflix?
Ja, das habe ich, das stimmt.
Okay, cool. Matthias, also Kino, Action oder Drama?
Action.
Okay. Einkauf, Ruben. Amazon oder vor Ort in der Einkaufsstraße?
Ach, eigentlich würde ich gerne mehr vor Ort kaufen, aber wenn ich ehrlich bin, jetzt auch mit dem ganzen Corona, heißt man natürlich, kommt da schon fast jeden Tag ein Amazon-Päckchen.
Ja, manchmal sogar auch mehrfach wahrscheinlich, ne? Die sind ja so gut koordiniert, die fahren. Am Samstag sind sie bei uns dreimal auf den Hof gefahren, wo ich mich frage, wie die das hinkriegen. Okay. Lustig. Also Fortbildung, abschließender Quick-Check, online oder persönlich, Matthias?
Ist jetzt aber persönlich, aber wir bemühen uns jetzt online reinzukommen. Also ich finde online immer spannender, und ich glaube, es wird es auch dann in Zukunft.
Okay, cool. Schlussformel. Wenn ihr eurem eigenen Ich nochmal über den Weg lauft, oder wenn ihr jetzt einen jungen Zahnarzt seht, der so bei 25 bis 30 ist, und ihr hättet Zeit auf ein Espresso und würdet euch mit dem zusammensetzen, was für einen Tipp würdet ihr euch selber als jungen Mann geben sozusagen, oder quasi einen anderen? Was würdet ihr dem sagen, wenn er euch nach einem Tipp fragen würde?
Ja, das ist, glaube ich, relativ leicht. Ich würde ihm sagen, er soll sich überlegen, was er gerne machen möchte, wohin in sein Herz trägt, und dann soll er einfach
beginnen, das umzusetzen. Und dann das Wichtigste, nicht so viel auf die Stimmen hören, die von außen kommen und sagen, das wird nichts, die Zukunft ist schwer, da gibt's immer genug. Sich lieber auf die konzentrieren, auf die Leute, die einen da unterstützen und dann mehr oder weniger mit Scheuklappen seinen eigenen Weg gehen.
Okay. Matthias, kannst du dem zustimmen?
Ja gut, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wie man vielleicht merkt. Nein, es gibt so zwei Sachen. Mach dir Gedanken darüber, was du willst, mach dir Gedanken darüber, was du kannst, wo du drauf Bock hast und dann verdammt nochmal, fang an.
Ja, nee, spitze. Also liebe Leute, das war wirklich sehr inspirierend, war spitze und herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Offenheit, für eure Transparenz und dass ihr wirklich mal alles vom Scratch an ab dargestellt habt und vor allen Dingen auch, ihr habt auch viele Niederlagen erlitten, 1000 Absagen von Banken, ein sehr teures Zentrallabor. Ihr habt euch auch überall durchgekämpft und hattet keine Wahrsagerin, die euch gesagt hat, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das heißt, ihr musstet auch irgendwie alles erfahren und erlernen. Und ich finde es klasse und sehr inspirierend, dass ihr das mit vielen Leuten jetzt teilt. Und danke euch für eure Zeit und wünsche euch noch eine schöne Woche und eine erfolgreiche Eröffnung in Hamburg.
Super, vielen Dank. Vielen Dank, wir danken dir.
Dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de. Oder schreiben Sie mir eine Mail, henrizi@opti-hc.de.